Energy Sachsen Music Lounge.
Moini, Jasper hier im Studio bei der Energy Sachsen Music Lounge. Heute mit mir am Start Ruby, na?
Hallöchen.
Willkommen in unserer Lounge. Schön, dass du die Zeit genommen hast, um heute mit ein bisschen über deine Mucke zu quatschen, über deinen Weg dahin und vor allem deine neuesten Projekte. Fühlst du dich erstmal wohl soweit?
Alles bestens. Ich fühle mich tipptopp, ganz entspannt.
Nice. Ich habe auf Vorbereitung auf dieses Interview mal ein bisschen durch deine Diskografie natürlich geklickt und hatte dann direkt einen Flashback und einen fetten Nostalgie-Kick. Denn der Grund ist dein neuester Hit, Geile Zeit, die Coverversion von Juli.
Ich freue mich, dass er dir gefällt.
Ja, wer jetzt immer noch denkt, Ruby, habe ich schon mal irgendwie gehört, dann könnte das an dem Sommerhit aus 2023 liegen, nämlich Only for Life. Der kommt auch von dir, da bist du hoch und runter gelaufen, glaube ich, in den Playlisten und auf den Partys im Freistaat. Und ich habe so den Eindruck, dass du musikalisch irgendwo zwischen Dance Music, Deutschrap, deepen Vocals und vibing Beats bist. Gehst du damit?
Voll. Da gehe ich komplett mit. Finde ich auch super, dass es so ein bisschen breit aufgestellt ist, weil ich glaube, es ist super schwierig, mich irgendwie in eine Schublade zu stecken. Und da bin ich auch froh drüber, dass das genauso auch rüberkommt.
Wie würdest du jetzt deine Mucke beschreiben?
Happy Music. Also ich will einfach immer, dass es positive Emotionen und Good Vibes einfach ausstrahlt und dass man, wenn man meine Musik hört, gute Laune bekommt, weil ich selber liebe auch gute Laune Musik und deswegen mache ich auch gerne gute Laune Musik und da ist mir dann das Genre auch relativ egal. Aber es ist schon sehr Dance-lastig, muss man ehrlich zugeben.
Du hast mir eben im Vorgespräch verraten, dass jetzt sich deine Wohnsituation ein bisschen ändert.
Ja.
Wie würdest du dich denn jetzt bei einem WG-Casting vorstellen?
Boah, so schwierig. Ich würde niemals, Fun Fact, niemals in eine WG ziehen, weil ich dafür viel zu picky bin, was meine eigene Ordnung angeht, aber ich glaube, ich würde sagen, hey, ich bin eine coole Socke und ich putze. Ich putze, keiner von euch muss putzen, ich putze und ich glaube, dann wird mich auch jeder sofort nehmen.
Aber ich glaube, das sagen aber alle beim WG-Casting, oder?
Echt?
Oh, ich liebe Ordnung. Zumindest immer meine Taktik.
Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Okay, aber wenn WG eh nicht in Frage kommt, dann brauchst du dich ja auch nicht zu präsentieren. Gleich wollen wir auf jeden Fall noch mehr über deine Anfänge reden in der Musikbranche und die Zeit davor. Du warst nämlich unter anderem auch mal Berlin Tag und Nacht Actor.
Ja.
Und jetzt aber würde ich sagen, um dich aber nochmal so richtig kennenzulernen, starten wir erstmal so eine kleine Runde Speed Dating. Hast du Bock?
Voll, let's go.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed Dating.
Nice, dann hau ich dir jetzt einfach mal ein paar Fragen vor die Füße so, und du haust raus, was dir da als erstes zu einfällt. TikTok oder Live-Konzert?
Live-Konzert, weil ich lebe für die Bühne. Also das ist wirklich das, warum ich diesen Job mache. Und ich glaube, TikTok, ich liebe das, das macht mir auch super viel Spaß und ich mache das auch sehr, sehr gerne. Aber ich muss sagen, TikTok ist irgendwie so ein Ding, was du nicht mehr wegdenken kannst. Und es ist so ein Teil vom Job, der einfach dazugehört. Und Live-Konzert ist so dieses, man trifft die Leute, man trifft seine Zuhörer, man kann die mal in den Arm nehmen, auch wenn es passt. Und das ist einfach was, was du bei TikTok, auch wenn die Leute kommentieren und dir Liebe schenken, du in der Form einfach übers Internet nicht bekommst und halt einfach nur, wenn es live ist.
Was wahrscheinlich auch krass ist, so, du hast dann auf TikTok irgendwie Millionen von Views. Und das ist gleichzeitig ja, fühlt sich ja so viel anonymer dann an, als wenn du meinetwegen nur vor 2000 Leuten spielst. Bist du dann doller aufgeregt noch bei jedem Live-Act? Oder ist es dann so, dass du denkst, okay, es sind jetzt eh nur vermeintlich kleinere Auftritte? Oder wie hält sich das in Waage?
Also ich muss sagen, ich bin schon immer noch aufgeregt. Das Schlimmste sind 3 Minuten davor. Die 3 Minuten davor sind wirklich so, wo ich sage, um Gottes Willen, ich fange gleich an zu kotzen. Aber der Moment wirklich, wo ich auf die Bühne gehe, wo ich quasi den ersten Vocal ins Mic singe, da ist so der Punkt, wo ich dann so gechillt bin und das dann auf mich zukommen lasse. Aber es ist immer, 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 egal ob es 1000 oder 15.000 sind, es ist egal, es ist immer Aufregung da.
Wenn du dich entscheiden musst, Rap oder Dance Music?
Schon Dance, muss ich sagen. Auch vor allem, weil es eine persönliche Musikrichtung von mir ist, die ich sehr gerne höre. Also ich liebe Dance Musik und ich habe auch eine Zeit lang sehr viel Rap gehört, noch mehr Rap gemacht, als ich es jetzt in meiner eigenen Musik mache. Aber es ist auf jeden Fall schon die Dance-Musik, für die ich mich entscheiden würde, müsste.
Wenn ich entscheiden muss zwischen Berlin oder Augsburg, deiner Heimatstadt?
Schon Berlin. Ich liebe Berlin. Berlin ist meine Liebe hier in Deutschland. Ich muss sagen, wenn du mich gefragt hättest, lieber Essen aus Bayern oder Essen in Berlin, würde ich 1000% Essen in Bayern sagen. Aber so, wenn du mich jetzt rein von der Stadt her fragst, dann muss ich schon Berlin sagen, safe.
Was ist dein Go-To-Essen aus Bayern? Eine Haxe?
Nee, tatsächlich nicht, sondern Schnitzel mit Kartoffelsalat. 100%.
Der berühmteste meiner Kontakte ist?
Boah, wahrscheinlich niemand der in der Musik ist, sondern eher jemand influencermäßig. Wahrscheinlich eine meiner besten Freundinnen, Jenna. Ich glaube, die ist so die bekannteste Person in meinen Kontakten aktuell. Die hat, ich glaube, 2,5 Millionen Follower auf TikTok. Und ja, genau, die ist wahrscheinlich so die famste Maus in meinen Kontakten.
Und eine gute Freundin.
Voll, einer meiner besten Freundinnen, die Maus.
Deine größte Angst?
Boah, gute Frage. Ich glaube, wenn ich, das Erste, was mir sofort eingefallen sind Motten. Also Mottenlarven. Ey, wenn ich Mottenlarven sehe, dann scheuert es mir aber sowas von den Rücken runter, da raste ich komplett aus. Ich finde es ganz schlimm. Die triggern mich unnormal. Also Mottenlarven sind meine größte Angst.
Ist das der Grund, warum du gerade eine neue Wohnung suchst?
Nein, ich habe aber gestern wirklich wieder eine Motte in meinem Schrank entdeckt und da bin ich so an die Decke gegangen.
Was ist dein größter Traum?
Okay, das hört sich jetzt sehr so Charity und so an, aber ich würde super gerne mal ein Frauenhaus oder ein Kinderheim aufmachen. Ich glaube, also es soll jetzt auch gar nicht Pick-me oder so sein, sondern wirklich, wenn ich das geschafft habe in meinem Leben, weil ich so erfolgreich war mit dem, was ich gemacht habe, mit meiner Musik und so weiter, dann habe ich es wirklich, dann sage ich so, boah, geschafft. Weil dann hat meine Arbeit auch einen viel tieferen Sinn als nur dieses, das muss man ja auch sagen, ne, Musik ist so ein bisschen so eine Selbstdarstellung und auch so eine Art Selbstverherrlichung, weil auf einer Bühne im Mittelpunkt vor 2000 Leuten zu stehen, ist eine Form von Selbstverherrlichung. Und wenn man das dann aber umwandelt in etwas, was womit man ganz vielen Leuten helfen kann, dann ist es, dann verherrliche ich mich ruhig, dann kann ich aber auch was Geiles draus machen und dann habe ich damit auch nicht mehr so ein, in Anführungsstrichen, schlechtes Gewissen, wenn man es jetzt so nennen will. Ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ja, also das wäre so die Abrundung sozusagen deiner Karriere.
Ganz genau. Im besten Fall schafft man das noch zu vergrößern und dass es eher so ein Meilenstein ist, weißt du, auf dem Weg. Aber ja, wenn das auch das Ende meiner Karriere ist, ist es auch okay. Also Hauptsache, das wäre so wirklich was, was ich mir sehr gerne erfüllen möchte.
Was ist der beste Rat deines Lebens? Merkst schon, das sind jetzt die Fragen der Superlative. Aber danach kommen wir wieder zu was Erleichterung.
Von nichts kommt nichts. Wirklich. Also entweder du machst was und reißt dir den Arsch auf und machst es für irgendwas. Oder du machst halt nichts und dann kommt aber auch nichts.
Von wem hast du diese Inspiration bekommen? War das dann eher ein Rat, den du dir selbst dann gegeben hast oder hat dir das wer vorgelebt?
Also ich glaube, eine Mischung aus dieses von nichts kommt nichts, das rede ich mir immer selber ein. Aber so richtig beigebracht hat mir das schon meine Mama. Also die war halt immer so, ja, wenn du halt am Handy sitzt in deinem Bett, als ich so 13 war, hat die das immer so gesagt, ja, wenn du halt am Handy chillen willst, musst du halt auch wissen, dass da nichts draus wird, ne? Also immer halt aufs Handy geschoben, aber fair point, natürlich jetzt ist mein Handy so mein größtes Arbeitstool, aber früher war das Handy halt eine reine Zeitverschwendung und die hat mir da relativ früh eingetrichtert, dass man auch ein bisschen was machen muss, damit man im Leben vorankommt.
Wenn du dich entscheiden musst, nie mehr vor Publikum auftreten oder nie mehr neue Tracks produzieren?
Boah, das ist so schwierig. Boah, ich sag sogar ehrlich, nie wieder Tracks produzieren. Dann spiele ich halt die alte Leier 100 Mal, dann werden die tot gespielt, aber nie wieder vor Publikum, nee, weil dafür mache ich's. Also dafür mache ich's, genau damit ich dann auf der Bühne stehen kann.
Wenn dein Leben ein Film wäre, wer wird die Hauptrolle spielen?
Ich glaube, in Deutschland fällt mir gar nicht jemand gerade konkret ein, aber so in Amerika, boah, so Young Angelina Jolie vielleicht, also gar nicht jetzt vom Aussehen, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, sie könnte das richtig gut spielen, so dieses Best of Both Worlds. Oder Miley Cyrus auch, period, die auch auf jeden Fall.
Und wer ist eher Drama oder Komödie?
Drama, safe ein Drama, aber mit so, wie nennt es? Dramedy? Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Es wäre eine Dramedy.
Dramedy, okay. Alles in eins.
Richtig, best of both worlds.
Wie viele, ist eine random Frage, wie viele Pullover besitzt du?
So eine gute Frage. Es sind tatsächlich nicht viele. Es sind vielleicht so in meinem Kleiderschrank aktuell sind vielleicht so nicht mal 10. Also, aber da sind auch Schlafpullis und so mit drin. Deswegen, es sind nicht viele. So Outdoor-Pullis sind es vielleicht 5.
Wenn du unterwegs bist, irgendwo mal live spielst, was darf in deinem Koffer niemals fehlen?
Mein Lachsvox, das ist dieses Schnorchelding, was man vorher benutzt, um seine Stimme zu trainieren. Und meine Autogrammkarten. Und glaubst mir, beides vergesse ich so oft. Obwohl das nicht fehlen darf eigentlich.
Und dann gehst du mit unaufgewärmter Stimme los.
Genau, dann muss ich halt gurgeln. Also dann nimmst du den Schluck Wasser, dann machst du und dann wärmst du so auch die Stimme auf. Aber nichts ist so wie das Lachsvox. Das ist wirklich Baba.
Worauf freust du dich dieses Jahr?
Auf jeden Fall auf die Live-Shows. Es gibt auf jeden Fall wieder ein paar, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue. Ansonsten freue ich mich auch auf neue Tracks und ich möchte dieses Jahr so ein bisschen in eine neue Richtung einschlagen vom Sound her und da freue ich mich auch schon so die ersten Demos zu zeigen, wenn es dann soweit ist.
Dann habe ich jetzt zum Abschluss dieser wunderbaren Speed-Dating-Kennenlernrunde noch ein kleines Szenario für dich vorbereitet. Du hast jetzt gleich drei Artists, die du jeweils zuordnen musst zu Feature, WG und gemeinsamer Urlaub.
Geil!
Das sind einmal Nina Chuba, Bill Kaulitz und Felix Jehn.
Okay, Urlaub mache ich mit Bill Kaulitz, weil ich glaube, das ist so jemand, mit dem man irgendwie voll Spaß haben kann. Felix Jehn mache ich Feature, weil würde voll passen. Und WG ist safe mit Nina. Ich glaube, die ist so eine tolle Mitbewohnerin. Also mit der würde ich vielleicht sogar einen Kompromiss machen und die WG auf jeden Fall eingehen.
Ah, das ist ein Statement. Für Nina würdest du deine Abneigung gegenüber WGs nochmal überdenken.
Würde ich wahrscheinlich tun. Und das muss was heißen.
Wir wollen jetzt ein bisschen über deine Anfänge reden, wie du so in die mediale und Musikbranche reingeschlittert bist. Und das fing an Ende 21 erstmal als Schauspielerin bei der Daily Soap Berlin Tag und Nacht. Da warst du zu sehen, bevor du dich voll auf die Mucke konzentriert hast. Erzähl mal gern, wie ist es, erstmal Schauspielerin bei so einer Serie zu sein?
Also super spannend. Es ist, sage ich bis heute, der beste Job, den ich jemals hatte. Also der beste Angestelltenjob, weil du hattest so einen krassen Lifestyle. Man wurde abgeholt, dann zur Location gebracht, zum Set gebracht. Dort gab es Essen, die Kollegen waren alle cool. Man hat kurz seinen Text runtergerattert, die Szenen gespielt. Und dann ist man wieder nach Hause gegangen mit so einem erfüllten Gefühl von, boah, man hat irgendwie heute voll viel erlebt, aber es hat dich nicht ausgesaugt, sondern es hat dich einfach erfüllt. Und das war in keinem anderen Job, den ich gemacht habe, so wie als ich bei Berlin Tag und Nacht war.
Und deine Rolle hatte ja auch einen musikalischen Hintergrund. Und das ist auch während der Zeit, während du noch Schauspielerei gemacht hast, schon angefangen, weiterhin Musik zu produzieren und Songs rauszuballern, bis du dann an den Punkt kamst, zu sagen, okay, ich lasse Schauspielerei sein und widme mich voll der Musik. Erzähl mal gern, wie lief dieser Übergang ab?
Ich hatte ja eine Rolle und diese Rolle ist irgendwann zu Ende gegangen. Also die hat einfach keinen weiteren Spielverlauf mehr gehabt und dann ging dieser Pfad, sag ich mal, zu Ende. Und ich habe dann zwar im Hintergrund weiterhin in der Postproduktion gearbeitet, aber war halt nicht mehr vor der Kamera. Und dann wusste ich so, okay, jetzt habe ich wieder Zeit für die Musik. Und ich habe die Produzentin durch die Studios, in denen wir damals gedreht haben, kennengelernt, die eben Ich will dich produziert hat. Und wir haben eben ganz viele Sessions gemacht. Und bei einer der Sessions, ich glaube, es war unsere zweite Session, ist dann Ich will dich entstanden. Und das war noch während den Dreharbeiten. Und als dann meine Rolle quasi zu Ende war, habe ich dann Zeit gehabt, mich voll darauf zu konzentrieren, diesen Song halt rauszubringen und ein Video dazu zu machen.
War Ich will dich dein Durchbruch oder wie würdest du den Song beschreiben?
Voll, auf jeden Fall. Das war der erste Song, mit dem ich wirklich in die Millionenbereiche gestreamt habe, mit dem ich die erste TikTok Nummer 1 Single quasi geschafft habe. Und das wird für immer mein kleines Baby sein, was mich irgendwie ganz, ganz krass erfüllt hat. Also das war so heftig, hätte ich niemals gedacht. Und das ist natürlich auch der Berlin Tag und Nacht Community gewidmet, dass sie da so einen krassen Support reingedonnert haben. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Kam da zuerst das Ende bei Berlin Tag und Nacht, dass deine Rolle und die vorgesehene Vision sozusagen zu Ende kam und dass du dich dann entschieden hast, okay, ich muss irgendwie was anderes machen, ich werde mich weiter auf die Musik fokussieren? Oder war dir immer klar, dass du ein bisschen Schauspiel machst, aber eigentlich die große Passion Musik ist?
Das Zweite, nur dass Schauspiel genauso eine große Passion ist wie Musik eigentlich, aber das Schauspiel einfach sehr viel schwerer ist. Also es ist viel schwieriger als Business, als Musik, weil du bist sehr abhängig von einem Produzenten, du bist abhängig davon, dass du gepickt wirst vom Casting und bei der Musik kannst du halt selber machen und genauso war das dann halt auch. Ich war so, okay, das geht jetzt zu Ende oder ich wusste dann schon, okay, die Rolle geht irgendwann vorbei, aber ich kann mich währenddessen immer noch auf die Musik konzentrieren. Ich war halt auch sehr flexibel in meinen Arbeitszeiten und hatte dann halt auch Zeit für Sessions und die habe ich dann während der Dreharbeiten schon gemacht, aber den Song released habe ich dann erst, als meine Rolle quasi vorbei war.
Wie bist du auf deinen Künstlernamen Ruby gekommen? Und was bedeutet der?
Tolle Frage. Liebe diese Story. Ich habe, als ich 16 war, angefangen in der Bäckerei zu arbeiten und ich habe in der Zeit schon YouTube gemacht. Also ich habe mit 13 angefangen, YouTube-Videos zu drehen und irgendwann und da halt immer mit meinem bürgerlichen Namen und dann war ich 16 und habe dann in dieser Bäckerei angefangen und die Chefin war voll die Hexe. Das war eine richtige Hexe und ich wette, die arbeitet wahrscheinlich immer noch da drin, aber die hat dir jeden Tag die Ohren voll gelabert. Ich werde hier kündigen, ich werde hier rausgehen, ihr werdet mich hier nicht mehr sehen und dann werdet ihr sehen und ne. Und dann aber eines Tages ruft sie mich an, weil sie wollte, dass ich einspringe für jemanden und sagt, ja, hallo Ruby, wie schaut's aus? Hast du Zeit, diesen Samstag zu arbeiten? Und das war das erste Mal an diesem Telefon, dass sie Ruby zu mir gesagt hat. Und ich war so, Moment mal. Und es leitet sich halt von meinem Nachnamen ab, der ja Ruben ist. Und sie hat mich immer Frau Ruben genannt, aber ich war halt so jung. Und dann hat sie halt irgendwann angefangen, mich Ruby zu nennen. Und dann dachte ich so, hä, wie lustig, das ist ja irgendwie so ein cooler Name. Also halt auch mit dem I am Ende und nicht mit Y. Und so hat sich das dann eingebürgert und dann habe ich irgendwann eben mein Musikprojekt angefangen und war so, boah, bürgerlicher Name Leona Ruben finde ich irgendwie langweilig und Ruby ist direkt so, irgendwie hat man so einen Charakter vor sich und deswegen ist Ruby dann mein Künstlername geworden, dank meiner Chefin. Liebe Grüße gehen raus.
Dank der Hexe aus der Bäckerei.
Richtig, die Namensgeberin.
Stark. Ich habe auf deinen Socials gesehen, du hast auch immer wieder, wie glaube ich jede andere Person, die in der Öffentlichkeit steht, mit Hate-Kommentaren so zu kämpfen und die immer wieder in die Kommentarspalten sliden. Ich finde, du gehst da sehr humorvoll mit um und beziehst sie dann manchmal in deine Reels mit ein. Wie bist du oder wie gehst du mit diesem Hate um, der ja irgendwie zweifelsohne irgendwie immer kommt? Ich glaube, erst recht als Frau in der Öffentlichkeit.
Ja, es gibt so Unterschiede finde ich zwischen Hate, der auf dein Aussehen geht, den nehme ich tatsächlich auch ein bisschen mehr zu Herzen, als Hate, der zum Beispiel auf meine Musik geht, weil Hate gegen meine Musik ist, finde ich, Geschmackssache. Also Hate allgemein, wenn es um Musik geht, ist es so eine krasse Geschmackssache und meine Musik durchläuft so viele Etappen, bevor sie das Licht der Welt erblickt. Und ich weiß, dass irgendwo auf dem Weg dahin mal einer sagen würde, wenn es scheiße wäre, ey, ist scheiße, würde ich auf gar keinen Fall machen. Und da wäre dann der Punkt, wo ich das überdenken würde, wo ich reflektieren würde. Aber dadurch, dass die Musik eben durch so viele Schritte geht und ich weiß, Alter, wenn es scheiße wäre, würde das nicht das Licht der Welt erblicken können, weiß ich, dass das kann ich gar nicht zu Herzen nehmen, weil ich einfach weiß, das ist Geschmackssache, wenn es einem nicht gefällt, ist das auch in Ordnung. Hate, der gegen mein Aussehen geht, das nehme ich irgendwie mehr auf, weil Ästhetik, vor allem im Gesicht, also meine Figur zum Beispiel, muss ich sagen, da bin ich sehr reflektiert darüber. Ich weiß, so da muss ich mir irgendwie keine Gedanken machen. Und wenn es dann ein paar Kilo mehr sind, ist es auch okay oder nicht schlimm. Aber so im Gesicht und so, weil ich habe da auch ein paar Insecurities, da geht mir das dann schon näher und bin dann so, boah, vielleicht doch eine kleinere Nase oder vielleicht doch hellere Augenbrauen, was es auch immer dann ist. Hatte auch schon so Kommentare wie, boah, Jesus Schwester oder so. Und ich finde das halt total wild. Und ich glaube, ich nehme das natürlich auch irgendwo mit Humor. Aber es ist, wie du sagst, als Frau nochmal ein bisschen anders, weil man wird für sein Aussehen halt viel mehr fertig gemacht, als wie das bei Männern halt so ist. Aber ja, man muss irgendwie ein Stück weit damit leben. Aber ich finde es auch wichtig, zu sagen, hey, das ist nicht okay und ist auch nicht in Ordnung und Cybermobbing sollte überhaupt keine Plattform bekommen und es sollte auch nie totgeschwiegen werden, weil es ist was in keinster Form in Ordnung ist. Egal, ob du Person des öffentlichen Lebens bist oder nicht. Kritik, 100%, gehe ich auch voll mit, aber sobald es unter die Gürtellinie geht, hat es, finde ich, keinen Platz. Egal, ob du in Öffentlichkeit stehst. Oder halt nicht.
Ich glaube auch, dass so eine Atmosphäre, die oft einfach sehr vergiftet ist im Bereich Social Media, dazu führt, dass sich viele Leute eben auch nicht trauen, gewisse Schritte zu machen und die vielleicht irgendwie Lust hätten, gewisse Dinge auszuprobieren, sich vielleicht auch musikalisch oder künstlerisch auszuprobieren. Was würdest du den Menschen raten, die das hören und Bock haben, eigentlich ihr Zeug zu machen und damit erfolgreich zu werden, aber so ein bisschen die Sorge vor negativen Reaktionen haben?
Ich würde einfach sagen, wenn du es sehr willst, dann mach, zieh durch. Und sei einfach stark, weil man muss immer am Ende das Ziel einfach vor Augen haben und immer sich denken, hey, was ist das, was ich am Ende schaffen will? Was ist das, was ich erreichen will? Und dafür muss man, ich sage immer Cringe Mountain, das hat so ein Dreh auf Social Media mal ganz süß beschrieben. Er meinte so, es gibt diesen Berg und wenn man unten quasi nach oben guckt, dann sieht man so diesen Gipfel und unten erwarten quasi die Leute, also bevor man diesen Berg anfängt hochzugehen, sind da diese Leute, die halt einen auslachen, die einen fertig machen. Aber wenn man diesen Gipfel quasi überquert hat und losgegangen ist und dann nach unten schaut, quasi wieder runter auf dem Weg, dann sieht man die Leute, die halt einen zujubeln und die sich für dich freuen, dass du es geschafft hast. Und ich glaube, das muss man immer vor Augen haben. Am Anfang sind es immer die Leute in deiner Stadt, in deiner Umgebung, die dich erstmal auslachen, die es dir vielleicht auch nicht gönnen, die Angst haben, dass du aus dieser Bubble rauskommst und deswegen nicht supportive sind. Aber sobald du diesen Gipfel überklungen hast und dann guckst, dann siehst du die Leute, die am Ende auf dich warten und dir zujubeln. Und das ist das schönste Gefühl. Und das sind dann meistens Leute, die du nicht kennst, die sind fremd, die kenne ich, wenn überhaupt, aus dem Internet oder vielleicht, weil sie dich mal auf einem Konzert gesehen haben oder auf einem Festival. Aber so kennen die dich gar nicht. Und ich glaube, das ist das, was man immer vor Augen haben muss, dieses Ziel.
Um bei dem Bild des Berges zu bleiben, inwiefern hat dein erster sehr erfolgreicher Song Ich will dich, in welchem Punkt hat der dich vielleicht sogar über die Kuppe gebracht?
Boah, genau das war der Punkt, wo tatsächlich der Gipfel überquert wurde. Weil ich glaube, Berlin Tag und Nacht war immer noch so eine Sache, die manche belächelt haben. Aber wo dann Ich will dich gekommen ist und auch mit dem Erfolg und so, ich glaube, das war der Punkt, wo alle so gecheckt haben. Vor allem die Leute eben aus der eigenen Stadt, die einen halt bis zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen ausgelacht haben. Das war dann der Punkt, wo die Leute so waren, okay, krass, also die hat es jetzt wirklich irgendwie über diesen Punkt hinaus geschafft. Und da war ja auch das erste Jahr, wo ich dann nach Berlin gezogen bin. Und also in dem Jahr quasi, wo der Song rausgekommen ist. Und da konnte dann irgendwie keiner mehr was sagen. Da waren dann alle nur noch still und haben dann so quasi gefragt, hey, wie hast du es denn geschafft? Wie hast du das gemacht? Und so. Und das ist dann immer der Punkt, wo man weiß, irgendwas habe ich ja dann doch richtig gemacht. Und es hat sich gelohnt.
Also hat der Song auch ein bisschen geholfen zu verarbeiten.
Auf jeden Fall.
Ey, verrat mir doch mal, was ist das Beste am Leben als Musikerin?
Boah, gute Frage. Ich glaube, ausschlafen können. Das ist, glaube ich, so. Ich konnte mir nie vorstellen, ich habe damals in der Bäckerei gearbeitet, wie ich vorhin schon erzählt habe. Und da waren die Arbeitszeiten bodenlos. Also immer so 7 bis 17 Uhr. Und das dann auch noch, wenn du unter der Woche zur Schule gegangen bist. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich manchmal so 2, 3 Wochen ohne einmal ausschlafen gehabt. Und ich dachte mir so, boah, ich werde niemals einen Job haben können, wo ich nicht ausschlafen kann. Und das ist wirklich das Beste daran, ausschlafen können. Nicht immer, aber meistens.
Ist ein sehr krasser Gegensatz auf jeden Fall von Bäckerei zu Musikern. Wie kamst du damals zur Bäckerei?
Ich konnte nichts anderes machen mit 16. Also ich wusste, ich muss arbeiten gehen, weil ich meine Hobbys finanzieren musste. Also damals war es halt YouTube. Und wenn ich mir irgendwelche neuen Softboxen, Lichter, Stative kaufen wollte, dann musste ich das aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Ich habe zwar Support auf jeden Fall, vor allem mentally und auch hier und da finanziell von meiner Mama bekommen, aber so den größten Humpen, den muss ich schon selber tragen und es ist nicht ganz günstig, so auch Kameras und sowas und deswegen musste ich halt arbeiten gehen und mit 16 konnte man tatsächlich bei mir in der Stadt nichts anderes machen, außer zur Bäckerei.
Ah krass, das ist auf jeden Fall irgendwie ein spannender Werdegang, weil oft besteht so gegenüber Leuten, die viel Social Media machen, die über YouTube und Musik und einfach kreativen Berufen bekannt geworden sind, das Vorurteil, oh, die haben noch nie richtig gearbeitet. Aber du hast schon richtig gearbeitet.
Ich habe schon wirklich, und ich habe dazu letztens erst einen TikTok gemacht, ich habe schon 13 Jobs hinter mir, 13 Jobs. Und ich bin aber seit ich 22 bin selbstständig. Also ich habe in, ich glaube, so 7 oder 8 Jahren wirklich eine Menge Jobs hinter mir. Also mir kann man das auf jeden Fall nicht nachsagen. Ich habe auch wirklich, also auch Gastro und so und alles mögliche, Bars, was du willst. Ich habe schon alles gemacht, Toiletten geputzt auch. Und deswegen kann man mir das auf jeden Fall nicht nachsagen.
Was war der schlimmste dieser 13 Jobs?
Boah, gute Frage. So richtig, richtig schlimm fand ich, glaube ich, keinen. Aber wenn ich sagen müsste, welcher der schlimmste war, würde ich wahrscheinlich schon die Bäckerei sagen, weil da war auch die Arbeitsatmosphäre nicht die allertollste. Und auch so zuhören, wie Leute über dich reden, über dich lästern. Also so Bäckerei-Environment ist auch schon sehr toxisch, muss man sagen, weil es ist meistens verbitterte Frauen, die nicht so ganz happy sind mit ihrem Job und verdienen auch viel zu wenig. Und das hat man halt voll zu spüren bekommen. Und wenn man dann gerade als junge Person irgendwie da einsteigt, dann kriegst du es halt voll ab. Und deswegen war das, glaube ich, so von der psychischen Belastung her, glaube ich, das Schlimmste.
Okay, und der beste Job natürlich Musikerin.
Musikerin und Schauspiel, würde ich wirklich auf eine Schippe stellen, muss ich wirklich sagen.
Nice, wenn wir jetzt weiter in deinen Werdegang als Musikerin eintauchen, was ist denn so das peinliches Erlebnis, was dir vielleicht mal auf der Bühne passiert ist?
Ich habe mich auf jeden Fall schon mal hardcore Töne daneben gesungen. Also das war so vor 1000 Leuten. Da habe ich wirklich so, also ganz, ganz, ganz schlimm. Und was mir auch mal passiert ist, ich habe mein Autotune-Gerät vergessen und dann war der Auftritt halt so auch dementsprechend ein bisschen schief, weil man muss überlegen, ja, Leute judgen immer einen für Autotune, denke ich mir so, Schatz, Maus, es gibt keine deiner Artists, die du hörst, die nicht mit Autotune machen, auch wenn du es nicht weißt, aber es ist einfach so. Und ich hatte halt mein Gerät vergessen und das ist halt auch nicht so geil, weil dann hört es sich halt immer so ein bisschen schief an. Das war auch sehr unangenehm und ich überlege gerade, was mir noch passiert ist. Ich bin auch einmal fast gestolpert auf der Bühne, aber es ist nicht zum Fall gekommen, aber ich bin auf jeden Fall gestolpert. Aber ja, das sind so, glaube ich, so die Top 3 peinlichsten Erlebnisse, die ich hatte auf jeden Fall.
Ich habe neulich mal ein Video gesehen, ein Reel von einem Artist, der das mit Absicht gemacht hat, die mit Absicht in schief performt haben, um so die Reaktion auszureizen, weil natürlich dann weil wir eben schon drüber geredet haben, das Ganze auf Hate-basierte Internet dann da voll drauf ausgerastet ist. Oder dafür habe ich Eintritt gezahlt, um so die Leute zu triggern. Es hat funktioniert, glaube ich, die Werbeaktion.
Voll. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich habe es auch gesehen und mitbekommen. Und ich habe auch so kommentiert, Promo-Move 100, weil das ist halt, also das ist total smart. Und soweit ich das auch verstanden hatte, hat er das sogar während des Live-Gigs schon so gesagt, so hey, das ist jetzt extra für Social Media, damit ihr Bescheid wisst und ihr dürft ruhig eure witzigen Videos machen und was gibt's denn Cooleres als das, wenn dann die Crowd da auch noch voll mit aufspringt auf den Zug und sich darüber total lustig macht. Finde ich super, fand ich eine richtig coole Aktion.
Wir haben jetzt über peinliches Erlebnis geredet, wir wollen jetzt aber natürlich auch über die schönen Erlebnisse reden. Mhm. Was war denn so ein Moment, der dir irgendwie immer noch in Erinnerung ist, wo du sagst bei mir, ach, den packe ich in meine Erinnerungsbox und behalte ich für immer bei mir.
Ja, tatsächlich letztes Jahr mein Geolino-Auftritt. Ich bin bei Geolino aufgetreten auf der Wuhlheide hier in Berlin. Und das war unglaublich, also vor so vielen Menschen zu performen und auch Kindern. Und ich liebe Kinder, also mein Herz schlägt richtig hart für Kinder. Und diese Kinder vor der Bühne zu haben, die einen feiern, die auch so ein bisschen zu einem hochgucken. Und ich weiß noch genau, als ich in dem Alter war und dann zu einer Rihanna hochgeschaut habe und ich will mich gar nicht mit Rihanna vergleichen, aber einfach nur um das aufzuzeigen, wie das halt ist, für so ein Kind vor einer großen Bühne zu stehen und sich zu denken so, hey, ich wäre das jetzt gerne, unabhängig davon, wer da jetzt auf der Bühne steht, sondern einfach, ich wäre gerne die Person, die auf der Bühne steht. Das hat mir irgendwie voll so ein Full-Circle-Moment verschafft und das fand ich richtig schön und da auch zu sagen so, also ich habe das dann auch extra gesagt, so glaubt immer an eure Träume und an eure Ziele und ich glaube, das ist so wichtig, dass man auch Kindern beibringt, dass es mehr als das System gibt, das einem beigebracht bekommen wird, sondern man kann auch darüber hinaus denken. Und die Goldene, also das war auch so ein Ding, das sind zwei Meilensteine, die letztes Jahr passiert sind, die mir sehr in Erinnerung für immer, glaube ich, bleiben werden, weil ist einfach, ja, in der Musikerkarriere so was ganz Besonderes ist, eine goldene Schallplatte mal in den Händen zu halten. Und das schon so jung, da bin ich sehr, sehr dankbar für.
Das sind Momente, die ganz fett angestrichen wurden im Tagebuch.
Absolut richtig.
Wenn du nicht gerade Leute auf der Bühne mitreißt und im Studio stehst, sondern mal selbst Musik konsumierst, würde mich jetzt mal interessieren, was da so auf deinen Kopfhörern läuft. Deswegen lass uns jetzt mal in deine Playlist schauen.
Die Energy
Sachs
Music Lounge.
Deine Playlist.
Was hörst du denn im Allgemeinen so gern?
Ich höre super viel Dance tatsächlich. Also ich liebe fette Beats und ich finde so dieses Gefühl zu haben, ich kann eigentlich gerade gar nicht sitzen und muss eigentlich mittanzen. Das liebe ich. Einfach gute Laune Musik.
Hast du auch so einen Artist, wo du sagst von wegen, oh, wenn ich jetzt mal so einen Sonntag bei Niesewetter für mich im Wohnzimmer brauche und ein bisschen Nostalgie schieben möchte. Wer wird da angemacht?
Boah, es ist tatsächlich kein Artist speziell, sondern eher Songs und gerade diese Songs aus den 2016, 2014 so. Es gibt zum Beispiel einen Song, den ich gerade rauf und runter höre, wieder. I took a pill in Ibiza. Oh mein Gott, also wirklich rauf und runter zur Zeit wieder, weil es so viel Nostalgie erweckt.
Gehst du selbst feiern?
Ich gehe sehr selten feiern, also so maximal 1-2 Mal im Jahr. Aber wenn ich an Feiern gehe, dann habe ich auch voll Spaß. Also ich mag es dann auch gerne und ich finde es auch immer süß, wenn die DJs mich dann auch erkennen. Dann spielen die auch meine Songs, finde ich total süß und macht dann auch Spaß natürlich umso mehr.
Du wohnst in Berlin, also wenn du feiern gehst, dann Techno-Clubs oder wo findet man dich da?
Nee, spannenderweise gehe ich nicht in Berlin feiern. Also ich war, glaube ich, das letzte Mal an Silvester in Berlin feiern und davor 2,5 Jahre oder so nicht mehr in Berlin feiern, sondern wenn ich feiern gehe, dann tatsächlich in meiner Heimatstadt Augsburg, weil da ist alles noch ein bisschen gesitteter. Also es ist nicht so, also es ist auch cool, also so nice, aber es ist so ein bisschen nostalgischer. Man trifft auch die Leute von früher und so, mit denen man halt früher feiern war. Und das macht mit mir mehr als wie so ein Abend in Berlin, wo es einfach nur überfüllt ist und nervig. Und wenn ich in Berlin feiern gehen würde, würde ich wahrscheinlich eher in den Hip-Hop-Club gehen als in den Techno-Club, weil das wäre mir zu doll. So Techno finde ich schon, das ist zu extrem, weil ich trinke auch keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen. Also ich bin so weit weg davon, von dieser Szene, dass es für mich nichts, es macht nichts mit mir. Und deswegen gehe ich gerne zum Beispiel in Augsburg feiern. Da wissen auch alle, ich trinke nicht, ich habe damit nichts zu tun. Und da fragt dann auch keiner mehr so, willst du was? Oder lass mal jetzt ein Glas holen oder teilnehmen. Oder ich weiß ja nicht, war da noch nie. Ich bin nicht von da. Aber deswegen, ich bin Team Augsburg feiern gehen.
Bist du wahrscheinlich auch die erste Person der Welt, die von Berlin nach Augsburg fährt, um zu feiern?
Rede, ist wirklich so. Ist wirklich so, wahrscheinlich schon.
Über dich wurde mal geschrieben, du bist eine glühende Christin. Spielt das eine Rolle, warum du dich beim Feiern auch zurückhältst und bei Alkohol und Co.?
Also im jungen Alter nicht. Also ich habe noch nie Alkohol getrunken und als ich so jünger war, da hatte das für mich überhaupt kein... Also da war ich... Also nicht, dass die Religion nicht immer schon eine Rolle für mich gespielt hat, gar nicht. Also es ist 100%. Ich bin schon immer glühende Christin. Aber da war das noch nicht wegen der Bibel oder weil wir das nicht als Christen uns nicht besaufen sollen. Man darf ja Alkohol trinken als Christ, man soll sich halt nur nicht besaufen. Und ich glaube, mein Problem wäre, dass ich vielleicht die Grenze nicht kennen würde oder dass ich die Kontrolle verlieren würde. Und das ist, warum ich es auch in jungen Jahren einfach nicht gemacht habe, weil ich war schon in jungen Jahren immer Todes-ADHS und ich habe schon immer den Dancefloor gehittet, auch mit 0,0 Promille und habe dann am Ende immer noch alle heimgefahren. Also ich war wirklich die Erste und Letzte auf der Tanzfläche und ich wusste so, ich brauche das einfach nicht.
Du verbringst ja deinen Sonntag heute hier bei uns in der Lounge. Wie sieht denn aber sonst bei dir so ein klassischer Sonntag aus?
Also ich stehe morgens auf, dann schlafe ich aus, frühstücke ganz entspannt und meistens gucke ich irgendwas oder arbeite vielleicht noch ein bisschen was, also höchstens so ein Video schneiden, damit ich meinen Sonntagspost machen kann. Und abends lese ich dann immer Bibel. Also das ist irgendwie so mein Sonntagsritual, abends noch Bibel lesen mit einem Tee und so ein bisschen Snacks. Und dann wird da die Bibel gerockt.
Klingt nach einem sehr harmonischen Sonntag.
Ja, ganz entspannt.
Und hast du da einen irgendwie strukturierten Alltag?
Ich habe tatsächlich gar keine Struktur in meinem Alltag. Es gibt so meine festen Mahlzeiten, die ich halt Frühstück und Abendessen, das ist die einzige Struktur, die ich habe und alles andere ergibt sich immer von selbst. Also ich habe viele Termine natürlich, ne? Also so was wie heute oder irgendwie ins Label fahren, weil da ein Shooting ist oder was es auch immer ist. Es gibt immer Termine in der Woche und ich plane dann so ein bisschen um diese Termine herum, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt 3 Tage Termine, dann mache ich da nicht Social Media, außer es ergibt sich nebenbei. Und einen Tag nehme ich mir meistens für so Videos drehen, da mache ich mich dann extra fertig oder ich treffe mich mit meinen Freunden, mache mich davor fertig, dann drehe ich meine Videos und dann treffe ich mich mit denen halt so und drehe dann meistens mit meinen Freunden auch noch, weil alle meine Freunde eigentlich Social Media machen, was auch ganz geil ist, weil die kann ich dann immer dafür ausnutzen, lieb's. Man hat sich das Leben irgendwie man kann sich immer seine Freunde selber aussuchen und ich finde es ganz toll, dass meine Freunde halt auch in dem ähnlichen Kosmos sich bewegen wie ich. Und genau, und so ist eigentlich die Woche, also immer so Termine und dann plant man drumherum und dann geht man mal ins Studio. Also Studio nimmt immer einen ganzen Tag, das muss ich dann auch immer mit bedenken, dass ich vorher und nachher eigentlich nichts machen kann, außer vielleicht noch mit Freunden. Aber sonst ist das eigentlich so, ja, die Struktur, die es nicht gibt.
Und in dieser Struktur, die es nicht gibt, hast du dann da so, man kennt es ja auch manchmal aus seinem eigenen Alter, dass man, der Donnerstag, da habe ich die und die Aufgaben, das ist ein guter Tag. Mhm. Was überwiegt da bei dir?
Ich muss sagen, Studio ist für mich ganz voll schlimm, weil das ist ja das, ich muss ja ins Studio gehen, damit ich Ruby sein kann. Aber Studio ist immer so eine bisschen Pressure-Situation für mich, weil ich will immer mit einem Song nach Hause gehen. Und wenn das mal nicht klappt oder ich gehe halt mit der Erwartungshaltung rein und schon direkt mit so einem Druck und ich muss unbedingt anfangen, das abzulegen oder noch aktiver es abzulegen, weil dadurch, dass ich halt es ist voll der Teufelskreis auf, ich drücke mich, weil ich Angst habe, dass ich nicht performe, dadurch gehe ich weniger ins Studio, dadurch habe ich halt weniger Songs oder denke mir so, ja, vielleicht, kann man doch noch die alte Demo irgendwie, und es ist so ein bisschen so ein Teufelskreislauf, und deswegen muss ich irgendwie anfangen, ich weiß, dass wenn der Druck wegfallen würde, ich auch viel öfter und leichter ins Studio gehen würde und wahrscheinlich noch viel coolere oder noch tollere Songs entstehen würden irgendwie. Aber deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass ich eher den Social Media Tag für gut heißen würde, weil es einfach mit sehr viel weniger Druck zu tun hat. Du hast halt deine Vorlagen, die du irgendwie machst, dann machst du die nach. Und es ist wie so zur Arbeit gehen wahrscheinlich. Du hast deine Aufgaben, du machst sie und dann gehst du wieder nach Hause. Und so ist das halt bei Social Media auch irgendwie ein bisschen.
Dann lass uns jetzt mal zum Schluss noch über dein neuestes Projekt aus dem Studio reden.
Ja!
Nämlich Geile Zeit, die Coverversion von Juli. Ich find den mega nice, das ist ein richtiger Klassiker, und du hast da die Melodie, die man wiedererkennt, du hast den neu geschrieben, aber es ist immer noch dieser Vibe, und es verbindet einfach so irgendwie für mich so Partymucke mit wirklich diesem Nostalgie-Kick, und du hast da nochmal richtig Wumms reingebracht. Für mich war Juli damals tatsächlich die erste CD. Was hast du für eine Verbindung zu Juli oder zu dem Song, dass du gesagt hast, boah, ich glaube, den muss ich jetzt nochmal anpacken und dann nochmal Wumms reinbringen?
Also ich habe gar keine speziellen Erinnerungen außer so meine Kindergartenzeit, weil als der Song rausgekommen bin, da war ich 4 Jahre alt, also ziemlich klein. Aber ich weiß, dass jeder von uns irgendwas Positives, also eine positive Zeit auf jeden Fall mit dem Song verbindet. Und als wir damals im Studio waren, vor 2 Jahren, das sind jetzt genau 2 Jahre her, seit wir diesen Song gemacht haben, da saßen wir im Studio und ich hatte die Freigabe für einen anderen Juli-Song. Und da saßen wir und waren so, irgendwie fällt uns dazu irgendwie nicht so richtig was ein. Aber wie wär's denn mit Geile Zeit? Und da meinst du, boah, Geile Zeit, safe. Und da war schon direkt diese Idee da, mit dem, dass man das mit der Nostalgie verbindet und auch so mit diesem Punkt, dass wir alle hatten da eine geile Zeit, waren uns dem aber gar nicht bewusst. Und jetzt, 15 Jahre später, sind wir so, boah, hätten wir das mal lieber besser wertgeschätzt, so. Und genau das soll halt eben dieser Song mit den Leuten machen. Und ich finde es toll, dass du das genauso auch irgendwie verstehst oder wenn du dir den Song anhörst, dir genau das denkst, und es soll einfach noch gute Laune mit reinbringen mit diesem 4 to the floor 140 BPM Beat, der da nochmal reinschallert, weil das auch irgendwie gerade halt zeitgemäß ist. Und ja, ich muss sagen, ich bin auch total happy, dass er es jetzt nach 2 Jahren rausgeschafft hat, und es war ein Kampf, aber es hat sich total gelohnt, und ich freue mich, dass jeder der den Song auch fühlt, auch versteht, worum es da geht, und ganz, ganz happy, dass er endlich draußen ist.
Wie läuft das ab? Muss man, wenn man den Song so covern möchte, muss man da bei irgendeinem Label anklopfen und nachfragen, oder darf man das einfach machen?
Nee, man darf es nicht einfach machen, und das ist ja auch, warum es 2 Jahre gedauert hat, bis der Song rausgekommen ist. Klar, man hätte jetzt irgendwie eine Hörprobe droppen können und weiß, also schon vorher, aber ich wollte das tatsächlich erstmal auf den ganz klassischen Weg versuchen bei Juli. Also Juli hat selber die Rechte an deren Songs, also nicht die Masters, aber die Urheberrechte, die hat ja immer derjenige, der den Song verfasst hat, und da musst du dir halt immer das Urheberrecht einholen, und dadurch, dass wir ja gar nicht, es gibt ja 2 Rechte, Urheberrecht, Masterrecht, ich glaube, es wird viel zu musiktheoretisch, aber die Masterrechte habe ich ja gar nicht in Anspruch genommen, weil ich ja nichts von dem originalen Song in meinem Song verwendet habe, also keine Stimme, keine Melodie, sondern das haben wir ja alles zwar, also es hört sich gleich an, aber es ist nichts davon verwendet direkt von dem Song. Verstehst du, was ich meine? Also nur quasi ich weiß, es war eine geile Zeit, das ist Text, und auch die Melodie, die komponierte Melodie, das ist das Urheberrecht. Und um das quasi zu bekommen, muss man direkt bei dem Autor eben anfragen. Und das hat halt, dadurch, dass das direkt ins 20-jährige Jubiläum quasi gefallen ist, hat das so ein bisschen gedauert, weil die so deren eigenes Projekt machen wollten. Und da hätte ich mich natürlich irgendwie gefreut, wenn es eine Call-up gegeben hätte, aber das waren, also, ne, die haben ihr Ding gemacht, und ist auch völlig fair. Aber ich freue mich natürlich total, dass sie dann doch am Ende irgendwie gesagt haben, okay, komm, den darfst du jetzt doch noch rausbringen, so nach 2 Jahren. Habe ich mich natürlich trotzdem riesig gefreut. Und ob der Song vielleicht vor 2 Jahren anders oder besser oder schlechter funktioniert hat, das weiß nie jemand. Aber dass er es jetzt rausgeschafft hat, ich glaube, alles passiert immer aus einem Grund. Und ich sage immer, Gott kennt schon den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Plan. Und darauf vertraue ich einfach. Und ich bin echt happy. Und ich freue mich auch total, dass der Song so gut ankommt.
Was steht für 2025 noch auf deiner Bucketlist?
Musik Und was ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe, auf jeden Fall die neue Richtung, in die ich so ein bisschen einschlagen will. Also eine neue Era auf jeden Fall. Wir lassen so ein bisschen die 140 BPM, 150 BPM mal so ein bisschen langsamer werden, wieder so ein bisschen auf den Boden kommen. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, so ein bisschen in der neue Era zu kommen. Und ansonsten schauen wir mal, wo es sonst noch so hingeht. Mehr kann ich noch nicht verraten.
Aber Ziel auf jeden Fall erstmal ein bisschen wieder mehr so deepe Vocals und BPM ein bisschen runterschrauben. Ein bisschen weniger genau. Partymucke.
Partymucke wird es bleiben, aber man kann ja auch ein bisschen langsamer Partymusik machen.
Und damit kommen wir leider auch schon so langsam zum Ende unseres Gesprächs.
Ja.
Es war super schön, das mit dir über deine Mucke und deine neuesten Projekte, deinen ganzen Werdegang zu quatschen. Und vielen Dank, dass du all meine Fragen beantwortet hast.
So gerne. Vielen Dank dir auch, dass ich da sein durfte.
Deine neue Single Geile Zeit ist jetzt überall streambar. Und wer jetzt denkt, boah, von die Ruby, die klingt voll sympathisch, von der will ich nichts mehr verpassen. Der sollte natürlich unbedingt auf den Socials, TikTok, Co., Insta, überall reinfolgen, oder?
Sehr gerne. Diese Ruby überall, wo es Social Media gibt.
Vielen, vielen Dank für unser Gespräch. Das war unsere gemeinsame Zeit und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. So machen wir das.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Das war der Talk mit Ruby und ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, uns beiden zuzuhören. Und wenn du jetzt denkst, ich würde gerne noch mehr erfahren über die Energy Sachsen Stars, kein Problem. Noch mehr Folgen kriegst du auf energy.de/Sachsen oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. It Music Only.